In der heutigen Hörspielkammer des Schreckens widmen wir uns Folge 45 der Serie Sherlock Holmes und Co. aus dem Hause Romantruhe.
Und gute Nacht.
Hörspielkammer des Schreckens.
Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Herzlich willkommen zur 33. Episode der Hörspielkammer des Schreckens, unserer heimeligen Spottsatire aus der Kritikergruft der Schrotthörspiele.
Wenn es eines gibt, was dem kommerziellen Hörspiel fehlt, neben Spannung, Anspruch, Humor, Unterhaltungswert und Realismus, dann sind es weibliche Hauptrollen. Die meisten Serien sind wahre Sausage-Partys, wie der Amerikaner sagt, was natürlich nur konsequent ist, wenn man sich anschaut, was für arme Würste die Hörspiele produzieren.
Manchmal werden sie sogar zur beleidigten Leberwurst und zeigen alle an, die sie kritisieren. Aber zu dieser Art Wurst mit Arschgesicht kommen wir ein anderes Mal.
Starke Frauenfiguren sind jedenfalls in Hörspielen Mangelware. Meistens wird das weibliche Geschlecht auf Stichwortgeberinnen, Entführungsopfer, schmückendes Beiwerk oder den klassischen Love-Interest reduziert. Nicht zu vergessen die peinlichen Männerfantasien, die offensichtlich nur zum Aufgeilen des schmierigen Autors und Hörers dienen. Mit anderen Worten, es ist dringend Zeit für einen weiblichen Hauptcharakter.
Den gibt es nun tatsächlich in Form von Irene Adler. Die war schon ein paar Mal in der Reihe Sherlock Holmes & Co. vertreten und bekommt nun ihre eigene Spin-off-Serie. Und die beginnt, wie sollte es anders sein, mit dem letzten Teil eines Zweiteilers. Ja. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Und warum sinnvoll, wenn es auch derbe bräsig geht? Der erste Teil erscheint noch in besagter Holmes-Reihe, was offensichtlich heißt, dass die Handlung dort gar nicht aufgelöst wird. Nee, super Marketing, kommt sicher ganz toll beim Hörer an. Denn Hörspielfans sind ja bekanntlich flexibel und finden das bestimmt so gar nicht nervig.
Für uns heißt das jedenfalls, dass wir zunächst einen Blick auf Folge 45 von Sherlock Holmes und Co. werfen und uns dann dem Irene Adler-Erstling widmen. Leider ist in dieser Folge statt des Co. Sherlock Holmes selbst der Titelheld und der wird von keinem Erträglicheren gesprochen als Charles Rettinghaus. Er legt Holmes als durchgehend spöttisch blasierte Schwuchtel an, was dem Hörer nach einer Weile auf die Nerven zu gehen beginnt.
Und mit nach einer Weile meinst du ziemlich genau nach seinem ersten Satz, ja?
Aber natürlich. Kann er den Charakter nicht etwas ernster nehmen? Ja, okay, Robert Downey hat in den Filmen eine ähnlich exaltierte Art gehabt und da hat die Synchronisation gepasst. Aber wenn man den hochdekorierten Hollywood-Schauspieler und die tolle Optik wegnimmt, hat man halt nur noch die Stimme. Und die passt zwar immer noch irgendwie zu einem Downey, nur leider nicht zu Robert.
Neben Retty Rettinghaus hören wir noch Florian Halm als Watson, Rent Reins als Mycroft Holmes und Yvonne Kreitzke als Irene Adler. Letztere macht ihre Sache sogar ziemlich gut, auch wenn ihr Charakter genauso unsympathisch wie alle anderen im Hörspiel ist. Hier gibt es echt nur Arschgeigen, die wohl allesamt eine Art Hassliebe verbindet. Im Hörspiel erleben wir aber leider nur den Hass. Und da spreche ich noch nicht mal von dem des Hörers. Die anderen Sprecher sind die üblichen Verdächtigen, unter anderem ein cholerischer Intendant, gesprochen von Joachim Tennstedt.
Was? Wegen Schnarchibert Gähnhubers besonderer Intensität in der Stimme, sobald der Hörspieler einratzt oder wieso?
Ja, kommt noch besser. Den Sprechervogel abgeschossen hat mal wieder Michael Pan, der als Mr. Wu einen Klischee-Chinesen vom Allerpeinlichsten gibt und fast so schlimm daherkommt wie damals der Chinese im Tanzenden Teufel mit seinem
Fell tanzende Teufel, Fell nicht Held fühl Himmel.
Mann, Mann, Mann. Eigentlich unglaublich, dass solche unerträglichen Stereotypen im Jahr 2019 immer noch verwendet werden. Da kann er noch so oft Lao Tse zitieren, es klingt einfach nur dumm. Dass der Pinsel dann auch noch den Mord kommentiert, als Irene Adler während einer Opernaufführung den Tenor Frezzolini erschießt, ist dann komplett Gaga und nimmt der Szene jede Ernsthaftigkeit.
Und Frezzolini ist eine Mischung aus Frezzedik und Mussolini?
Muss er nicht. Aber zurück zum Pan. Nicht alles, was vor 40 Jahren in der Augsburger Puppenkiste funktioniert hat, ist auch heute noch akzeptabel. Und das Albernste. Der Zauberer Wu soll wirklich ein Chinese sein, während später ein anderer Charakter mit genauso miesem russischen Akzent spricht und dann von Holmes genau dadurch entlarvt wird. Was für eine Inkonsequenz und Verarschung des Hörers.
Verarschung des Hörers. Die Messlatte des untalentierten Hörspielgezüchts. Feini, 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 feini. Aber gut, Irene hat also jemanden erschossen, weil bei ihrer Bühnenwaffe die Platzpatronen durch echte Munition ersetzt wurden. Soweit so,
schon tausendmal gehört.
Nun sind diese Geschichten, bei denen ein Hauptcharakter unter Mordverdacht gerät, ja immer etwas lahm, weil der Hörer weiß, dass derjenige nicht wirklich der Täter ist. Es muss also entweder eine irre Wendung geben oder die Bedrohung für den Charakter besonders aufwendig inszeniert werden.
Dann kann es reizvoll sein. Keiner glaubt ihm. Selbst die engsten Freunde misstrauen ihm. Er muss sich vor der Polizei verstecken und heimlich nach dem wahren Täter und irgendwelchen Dingen suchen, die ihn entlasten.
Ja, oder man macht es so wie hier. Niemand hält Irene für verdächtig, außer dem als tumbe Pflaume angelegten Inspektor McMullen vom Yard.
Mycroft Holmes holt sie aus dem Polizeirevier ab und quartiert sie bei seinem Bruder Sherlock ein,
bei dem sie quasi ein- und ausgehen kann, wie sie will.
Und die anderen ermitteln dann mit ihr zusammen in Ruhe den wahren Täter.
Geil! Es stört Mycroft nicht mal, dass Irene nachts auf eigene Faust loszieht und mit Rauchbomben und einer Pistole bewaffnet ist. Da fragt man sich schon irgendwie, weshalb die anderen ihr eigentlich so blind vertrauen. Schade nur, dass wir uns diese Frage stellen und das nicht etwa der Autorenhorst getan hat. Wäre ja auch zu viel Arbeit. Am Ende muss man sich dann die ganze Geschichte mit viel Aufwand und Mühe ausdenken, damit alles logisch und geil ineinander greift. Nee, lieber wie immer einfach das gute alte
"Wenn's in meinem Skript so passiert, muss es ja in dieser Welt funktionieren"
Prinzip.
Auch bekannt als das dämlichste Prinzip aller Zeiten.
Auch bekannt als Hörspiele von Romantruhe, Lowscore Music, Dream Dead Productions etc. pp.
Finden wir die Antwort, warum alle in dieser Geschichte Irene Adler so blind vertrauen, womöglich bei Arthur Conan Doyle? Natürlich nicht, denn da hatte Irene Adler vor allem eine hervorstechende Eigenschaft. Ihre verbrecherische Ader.
Irene Ader.
Übrigens ist auch Wu nicht die Bohne verdächtig, obwohl er derjenige war, der die Pistole vorbereitet und Irene ausgehändigt hat. Sind Holmes und Co. neuerdings debil?
Nein, sie kennen wohl bloß das Skript. Und der Autor konnte sich einfach nicht in die Lage von jemandem versetzen, der das Skript nicht kennt. Erste Sahne. So geht Schrotthörspiel.
Oh ja. Schön ist auch, dass niemand um den toten Tenor Frezzolini trauert. Alle scheinen geradezu froh zu sein, dass er weg ist. Na gut, solche Leute gibt es. Aber irgendwie ist es allen auch egal, dass da jemand während einer Vorstellung erschossen wurde. Die anderen wissen offenbar, dass es ein gezielter Anschlag auf den Tenor war und nicht etwa eine Aktion, um der Oper zu schaden. Eine Aktion womöglich, der noch weitere Taten folgen könnten, die dann vielleicht einen von ihnen treffen. Oder dass Irene Adler eine Gefahr drohen könnte, nachdem der eigentliche Plan, sie zur Mordverdächtigen zu machen, an der Scheißegal-Haltung von Mycroft Holmes gescheitert ist. Irene selbst kommt auch nicht auf diese Idee und hat zu keiner Zeit Angst, wegen des Mordes angeklagt zu werden. Und das, obwohl sie vor Zeugen jemanden erschossen hat. Zu einer Zeit, zu der es in England noch die Todesstrafe gab. Aber drauf geschissen. Hauptsache, sie kann rumfrotzeln, weshalb Holmes so schnell weiß, wo in der Oper ihre Garderobe ist.
Sherlock liebt Irene.
Ja, sowas war schon lustig. Damals im Kindergarten. Nur irgendwie scheiße, wenn man die klügsten Köpfe des 19. Jahrhunderts in seiner Story hat, aber als Autor wohl selbst an der Komplexität eines Nick Natterton-Strips scheitern würde. Das ist dann ziemlich peinlich.
Natürlich gibt es wie so oft keine Parallelhandlung. Alles dreht sich um Irene Adler, was auf die Dauer ganz schön öde ist. Erst recht, wenn man zu keiner Sekunde in die Geschichte einsteigen und mit den Charakteren mitfiebern kann. Am Ende klingt alles von vorne bis hinten wie ein langweiliger Polizeibericht und nicht wie eine mitreißende Erzählung.
Und warum? Weil es anscheinend unfassbar schwierig ist, als Autorenziel einen begeisterten Zuhörer zu haben, der nicht fassen kann, wie gut das soeben Gehörte war.
Hier hingegen hat man wie so oft das Gefühl, der Autor hatte nur ein Ziel vor Augen. Seinen figurschmeichelnden Magertalentstufe-Skriptquark zu Ende kriegen, bevor der laufende Stuhlgang erledigt ist.
Holmes und Irene haben praktisch keine Chemie. Und die damalige Zeit wird auch nicht gut eingefangen. Der Autor schreibt zu sehr aus seiner heutigen Sicht. So finden zum Beispiel alle den Geruch und den Anblick auf dem Schlachthof ganz schlimm. Zu einer Zeit, als sowas wie Hausschlachtungen noch völlig üblich waren. Kaum zu glauben, dass die seinerzeit so zimperlich waren.
Leider ist das Hörspiel nicht nur schlecht geschrieben, sondern auch teilweise schlampig umgesetzt, was Anschlussfehler im Dialog und unterschiedliche Aussprachen angeht. Da ist dann vom Plum Pudding die Rede, wenige Tags vorher aber vom Yorkshire Pudding.
Sowas sollte man doch wirklich rausnehmen, wenn man schon akzeptieren musste, dass Sprecher und Regie das halt vergeigt hatten. Aber El Schnittkäso coinert die fertigen Montagen mittlerweile wohl ebenfalls im unbemühten Scheißegal-Takt der Hörspielsinfonie raus.
Und zu schlechter Letzt müssen in dem Hörspiel abwechselnd alle den dummen August spielen, wenn Dinge für den Hörer erklärt werden sollen.
Dummen August? Erklär mal, was das heißt.
Na, da kennt dann Irene Adler, obwohl sie sonst so toll und schlau ist, nicht den Chief Cashier der Bank of England, John Conroy. An anderer Stelle müssen dann Holmes und Watson auf dem Schlauch stehen und den Peter Shaw machen. Nur dass halt keiner im Hörspiel annähernd so schlau wie Justus Jonas ist. Und ein Hörspiel mit ausschließlich Skinny Norris in allen Rollen, der sich selbst anfrotzelt, braucht nun mal kein Mensch.
Aha, jetzt verstehe ich. Das ist, wenn Leute eigentlich in der Lage sind, Dinge zu begreifen, sie aber immer wieder völlig scheiße konstruiert doch nicht schnallen, damit der Schreibknecht die für völlig debil gehaltenen Hörer mit 20 weiteren unnötigen Takes zusallern kann.
Meine Damen und Herren, Sie hörten in der Rolle des dummen Augusts Dennis Rohling.
Danke, danke schön, danke. Vielen Dank. Als allererstes möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Thomas Birker. Du bist der Beste, wirklich. Und ich will natürlich keinen auslassen. Ich danke auch Sebastian Probert, Christoph Piasecki und wie ihr alle heißt, die ihr uns immer und immer wieder diese Skripte schenkt, in denen diese herrlichen, dummen August-Vorlagen drin sind. Ohne euch wäre das Ganze doch wirklich überhaupt nichts. Joachim Otto, na, nur habt doch keine Angst vor mir. Mensch, komm doch mal her, lass dich doch mal drücken. Na, nee, ja, na gut, dann vielleicht hinterher. Okay, danke euch, bevor die Musik mich rausspielt. Bis dann, danke schön, danke, ihr seid super, ich liebe euch. Danke.
Und damit endet dann der erste Teil des Zweiteilers. Alles Weitere hört ihr in Irene Adler Folge 1, Tod im Oberhaus.
Yeah! Beziehungsweise nicht yeah, denn die besprechen wir beim nächsten Mal.
Würgi, 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 würgi.
Ich wiederhole mich. Gute Nacht.
In der heutigen Hörspielkammer des Schreckens widmen wir uns Folge 45 der Serie Sherlock Holmes und Co. Meistens wird das weibliche Geschlecht auf Stichwortgeberinnen, Entführungsopfer, schmückendes Beiwerk oder den
Speiwerk, das sind die Hörspiele selber.
Genau. Gottes Speiwerk und Birkers Beitrag.
Hey. Das gibt's ja nicht. Gedankenzwillinge.
Neben Retti Rettinghaus hören wir noch Flo. Mycroft Holmes holt sie aus dem Polizeirevier ab und quartiert sie bei Sherlock Holmes ein.
Geil.
Walzraus.
Geili, geili, geili.
Bei dem sie quasi ein- und ausgehen kann, wann sie. Seinen figurschmeichelnden Magor-Talentstufe-Skript-Qua.
Das geschrieben?
Ich. Leider ist das Hörspiel nicht nur schlecht geschrieben, sondern auch teilweise schlampig umgesetzt. Was Anschlussfehler im Dialog. Ach so.
So was?
Oh Gott.